Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1. Dezember 1722. Heute, vor 300 Jahren, wurde die Dichterin Anna Luisa Karsch geboren. Ein Beitrag von Carola Wiemers.
Sie liebte die Kastanien- und Lindenbäume entlang der Prachtstraßen Berlins. Als Anna Luisa Karsch, die am 1. Dezember 1722 im niederschlesischen Hammer geboren wurde, mit ihrer Tochter Caroline in die königliche Hauptstadt kommt, hat die 38-Jährige bereits drei Leben hinter sich. Eine bitterarme Kindheit als Kuhhirtin und Kindwärterin der Stiefgeschwister. Sowie zwei glücklose Ehen, in denen sie 7 Kinder gebar. Dem Aufklärer Johann Georg Sulzer gesteht sie:
Nimmer soll es meine Seele vergessen, wie tief herunter ich gesunken und wie hoffnungslos mein Zustand war.
Die Karschin, so die damals übliche weibliche Form ihres Namens, besucht keine Schule. Aber ein Onkel lehrt sie lesen, schreiben, etwas Latein. Orthografische Besonderheiten kennzeichnen deshalb die Schreibweise der ersten deutschen Dichterin, die als Autodidaktin dem ländlichen Proletariat entstammt. Sie avanciert zur ersten Berufsautorin, ergreift jede Gelegenheit, Verse zu machen. Sie schreibt im Auftrag und bei öffentlichen Anlässen liedhafte Gedichte, die oft vom literarischen Rollenspiel geprägt sind. Ihr ungewöhnliches Talent, man spricht von Wunderfrau, weckt das Interesse der Zeitgenossen, die eigentlich dem Geniekult verfallen sind. Für Goethe, der gerade den Werther geschrieben hat, ist sie ein Naturkind, das treu und stark aus dem Herzen spricht. Während der Dichterfreund und Förderer Johann Wilhelm Ludwig Gleim sie eine preußische Sappho nennt. Karschins Schreiben ist stark autobiografisch geprägt und von einer beeindruckenden Lebensklugheit, die aufhorchen lässt.
Das fein gebaute Moos bleibt, wenn sie schon gestorben, tief unter Schnee noch unverdorben. Wie ähnlich ist es mir? Tief lag ich unter Gram, viel schwere Jahre lang. Und als mein Winter kam, da stand ich unverwelkt und fing erst an zu grünen.
Heute gilt die Karschin als eine der bedeutendsten Briefschreiberinnen des 18. Jahrhunderts. Souverän korrespondiert sie mit Goethe, Schiller, teilt alltägliche Beobachtungen sowie ihre Meinungen Wissenschaftlern und Theologen mit. Nahezu 2000 handschriftliche Originale bewahrt das Gleimhaus Literaturmuseum in Halberstadt auf. Besonders ihre Briefe an Gleim, dem sie fast täglich schreibt und den sie liebevoll verehrt, sind aufschlussreiche Zeitdokumente, auch der Empfindsamkeit. So weist ein als Tränenbrief in die Literaturgeschichte eingegangener Brief Lücken auf, die mit echten Tränen gefüllt wurden.
Du jetzt niederfallende Träne. Du gehe hin und sag ihm, dass ich den ganzen Wert seiner Freundschaft fühle. Zürnen Sie nicht, mein vortrefflicher Freund, dass ich ihm diese Träne nachkommen lasse. Es sind Kinder meiner Liebe, die mein Herz unterdrücken musste.
Die 1764 von Gleim und Sulzer herausgegebenen, auserlesenen Gedichte der Karschin sind ein großer Erfolg. Und doch, oder gerade deshalb, mehren sich die kritischen Stimmen. Selbstbewusst reagiert sie darauf.
Freilich wird ich auch durch die größte Übung niemals einen klopstockischen Gesang herausbringen. Meine ganze Philosophie und Gelehrsamkeit ist das Gefühl.
Auch ihren Empfang bei Friedrich dem Großen 1763 im Marmorsaal von Sanssouci verarbeitet sie in einem Gedicht. In einer Vielzahl patriotischer Gesänge hatte sie dem Monarchen gehuldigt, auch als Befreier ihrer schlesischen Heimat. Doch als er ihr 2 Taler zukommen lässt, schickt sie diese zurück. Und das, obwohl sie weiterhin in Armut lebt. Sein Versprechen, für Haus und Unterhalt zu sorgen, löst 25 Jahre danach erst sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ein. Das Haus nahe dem Hackeschen Markt wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Den eigenen Nachruhm prophezeit sie 30 Jahre vor ihrem Tod im Oktober 1791 in Ob Sappho für den Ruhm schreibt, eher nüchtern.
Wenn du voll Zärtlichkeit bei meiner Asche weinst, noch ehe sich die Würmer an mir satt gefressen, dann, Frau, hat schon die Welt mich und mein Buch vergessen.